Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder, euer Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Es ist Sommer, es ist heiß, es ist die beste Zeit, sich mit Wintersport zu beschäftigen.
Das stimmt, da wird einem wenigstens in Gedanken kalt.
Nehmt euch ein Eis, lehnt euch zurück, es warten drei besondere Folgen auf euch.
Oh yes.
Genau, ich habe es schon vorweggenommen, es geht nämlich heute und nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Wochen um das Skispringen Deutschlands,
ja,
ja. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Also wir haben ja in der letzten, oder in jetzt seit wir hier für euch da sind, haben wir schon viele Nationen behandelt und das hat euch immer alles sehr viel Spaß gemacht und daher haben wir uns heute gedacht, oder eben jetzt vor kurzem gedacht, wir wollen euch das Skispringen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR näher bringen. Mhm. Und weil wir das natürlich sehr ausführlich tun möchten, es gibt nämlich einiges zu erzählen, ja, werden wir das Ganze nicht nur in eine Folge quetschen, sondern in drei. Also in den nächsten Wochen könnt ihr euch darauf freuen, dass wir euch da ganz viele spannende Geschichten erzählen werden.
Das wird eine Reihe, die wir auch weiterführen können. Also vielleicht machen wir das auch in anderen, bei anderen Themen einfach mal eine ganze Themenreihe, wie wir es jetzt auch bei Deutschland machen, weil manche Sachen müssen halt in mehreren Folgen erzählt werden. Also da freue ich mich schon drauf. Das wird cool.
Genau. Und gleich mal vorweggenommen, das Ganze wird jetzt sich um die Herren drehen. Also wir haben gesagt, wir werden dann den Damen eine eigene Folge widmen, um sie nicht einfach nur so als Anhängsel mit dran zu hängen, sondern es soll natürlich dann auch eine eigene Geschichte für sich ergeben. Deswegen fehlen die jetzt an dieser Stelle und bekommen dann im Anschluss eine eigene Folge.
Oh ja.
Genau. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und zwar in die 50er Jahre. Also sprich, wir befinden uns in der Nachkriegszeit, hat einfach den Hintergrund, dass in der Zeit davor, wir haben es ja jetzt in ganz vielen verschiedenen Folgen auch immer wieder thematisiert, es sich, ja wie soll ich sagen, von den Nationen her schon so ein bisschen übergreifend war und verschwommen hat. Also wenn man sich zum Beispiel die deutschen Meister der vor dem Krieg anschaut oder in dieser Zeit, wird man feststellen, dass ganz viele deutsche Meister Norweger waren. Also da gab es einfach diese ganze Spezifikation noch nicht. Insofern starten wir dann in den 50er Jahren durch. Da ging es nämlich schon richtig rund und zwar mit, wie soll ich sagen, also es sind quasi parallel zwei Dinge an zwei verschiedenen Orten passiert, die das Skispringen bis heute prägen. Im Westen war es so, dass eine ganz besondere Anlage gebaut worden ist. Und die Geschichte dieser Anlage, die ist äußerst interessant, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja da vor ein paar Wochen, und zwar geht es um die Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf. Wenn man sich jetzt die Geschichte dieser Skiflugsanlage anschaut, ist sie halt noch besonderer, als sie sowieso schon ist, weil die halt nicht einfach so aus Jux und Dollerei dahin gebaut wurde, weil man Bock hatte, sondern aus einem ganz bestimmten Grund, den Sonja uns mal präsentiert.
Genau, und also es ist so, wir befinden uns in einer Zeit, in der der Zweite Weltkrieg vorbei war, es aber natürlich trotzdem für die deutsche Nation insgesamt und eben auch für die Athleten diverse Sanktionen gab, sage ich jetzt mal. Wir sehen das ja heute mit russischen Athleten auch. Insofern kann man da so eine grobe Parallele ziehen oder damit man eine ungefähre Vorstellung davon hat. Und das hat zur Folge, dass also deutsche Athleten nicht in den nach Osteuropa sozusagen gehen durften, um dort Wettkämpfe zu bestreiten. Also damit war für die westdeutschen Athleten Planica, was ja damals schon eine Hochburg des Skifliegens auch war, wie das heute immer noch der Fall ist, tabu. Also hat sich eine kleine Gruppe von Athleten aus Oberstdorf sich überlegt, dann bauen wir halt unsere eigene Flugschanze und sind losgezogen. Wir reden hier von den Herren Sepp Weiler und insbesondere dann auch Heini Klopfer, der nicht nur Skispringer, Skiflieger war, sondern auch Architekt praktischerweise. Deswegen heißt diese Anlage auch Heini Klopfer-Schanze. Toni Brutscher ist zu nennen. Denn das war so, also Weiler, Klopfer, Brutscher war so dieses Oberstdorfer Trio, sag ich mal, die Ja, die lange Zeit sehr bekannt waren und die dann dafür gesorgt haben, dass diese Anlage gebaut wird und unter anderem eben auch wirklich für sich selbst genommen auch absolute Weltklasse-Springer gewesen sind. Ja,
Ja, auf jeden
gerade
Fall.
Sepp Weiler. Genau, der da besonders zu nennen ist. Also es ist, viele werden diesen Namen vielleicht nicht kennen oder nur so mal am Anfang gehört haben oder so am Rande irgendwo mal mitbekommen haben. Es ist ein bisschen unglücklich, wenn man sich die Biografie dieses Athleten anguckt. Man muss natürlich immer mit bedenken, dass da ein Weltkrieg dazwischen war. Also das waren junge Männer, die haben angefangen, dann ging Krieg los und dann kamen sie zurück und dann ging die Karriere weiter. Das musst du natürlich auch erstmal machen. Aufgrund verschiedener Umstände, auch hier Verbannung der Deutschen von olympischen Wettkämpfen zum Beispiel, konnte er letztendlich auch erst 1952 zum ersten Mal bei Olympia antreten, ging da auch als einer der ja, als Sieger gehandelten Athleten hin, ist am Ende Achter geworden. Es blieb die einzige Teilnahme an den Olympischen Spielen, weil in den darauffolgenden, aufgrund eines familiären Umstandes, er dann auch nicht teilnehmen konnte. Viele Erfolge bei Großereignissen hat er nie einsammeln können, war aber trotzdem, wie gesagt, einer der besten Athleten, die es zu dieser Zeit eben gab. In den Jahren 48, 49, so sagt man, hat er 35 von 36 Wettbewerben, an denen er teilgenommen hat,
Krass.
gewonnen.
Gewonnen.
Also da können sich auch so Herren wie Kobayashi, Granerüdt etc. noch ein Scheibchen von abschneiden. Ja, um
Das stimmt.
genau. Sie sind dann losgezogen, Klopfer, Boccia, Weiler, und haben Geld gesammelt, um eben diese Anlage in Oberstdorf zu bauen. Das Ganze ist erfolgreich gewesen. Ich stelle mir vor, wie das heute wäre, wenn jetzt, weiß ich nicht, Geiger, Eisenbichler und keine Ahnung, Laie losziehen würden und sagen: So, komm, auf Kohle her jetzt, wir bauen jetzt mal eine Flugschanze irgendwo hin nach, weiß der Kuckuck wohin. Wie kurios eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Also Karl wäre ja dann bestimmt als Studierter, was auch immer, hätte er dann den Architekten geben können, dann wäre es eine Karl Geiger Skiflugschanze geworden oder keine Ahnung was. Aber kann man sich halt überhaupt nicht vorstellen. Vor allem, dass solche sportlichen Athleten einfach dann halt auch noch die Gabe haben, Architekt zu sein und so eine Schanze dahinzustellen, mit weniger, wie soll ich sagen, materiellen Errungenschaften, sage ich mal so. Die haben das ja aus Holz gebaut und aus Lehm und ach, keine Ahnung was. Und haben da einfach eine Schanze hingebaut, wo Leute runtergesprungen sind. Krieg das mal heute hin. Ich meine, heute hast du noch mehr Möglichkeiten, aber krass
Ja.
einfach, was die rückblickend einfach geleistet haben und was sie da auch für die Skisprunggeschichte, auch die deutsche Skisprunggeschichte einfach gemacht haben. Das ist
Ja.
Wahnsinn.
Das ist auch der Wahnsinn, vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, wir haben ja heute, wenn wir heute Athleten angucken, dann sind das immer Profisportler.
Ja.
Ja, das muss man einfach sagen. So, das war ja damals nicht der Fall, sondern ja, wie gesagt, Heini Klopfer war Architekt, die haben ja gearbeitet auch als Leute einfach
Ja.
ganz normal und haben das dann nebenbei gemacht und sind dann ja auch hier Klassiker mit Pudelmütze und irgendwie Knickerbockerhose da runtergesprungen. Also auch nicht dieses, das ist was ganz anderes, ja. Also ich finde es immer noch sehr, sehr interessant, sich damit zu befassen. Also wenn ihr Bock habt, lest euch da ruhig mal ein und schaut euch auch mal alle Bilder davon an, weil es ist einfach unheimlich krass, was da passiert ist. Wir reden ja auch von einer Zeit, in der es ja zum Beispiel auch noch gar nicht die Vierschanzentournee gab, ne? Also
Genau, ja.
so, es ist echt lange her alles. Bei der Einweihung,
Und wenn, dann wurde auch nur im Winter gesprungen, ne?
ja,
Also es war
genau.
ja wirklich nur, was hast du im Sommer gemacht? Also sind sie im Sommer arbeiten gegangen und haben dann halt Geld verdient für, beim Winter sind
Genau.
dann wieder Wettkämpfe gewesen. Also das auch noch mal so, die haben halt im
Ja.
Sommer ihr normales Leben geführt, weil wo sollten sie denn springen? War ja keine Möglichkeit
Genau.
da.
So ist es. Wir hatten 1950 wurde diese Anlage dann eingeweiht und natürlich, wie es auch nicht anders zu erwarten war, hat Sepp Weiler auch gleich mal einen Weltrekord hingestellt mit 127 Metern. Ist heute 127 Meter her,
Süß.
so, aber das war damals, war das echt monströs, das zu machen. Später dann sogar noch mal auf ein paar Tage später auf 133 Meter das Ganze nach oben korrigiert. diese ganze Situation, dieser Bau, diese Einweihung, diese ganze Geschichte hat natürlich das Skispringen in Deutschland überhaupt erstmal wirklich populär gemacht, ja. Also auch in einem größeren Stil medial sozusagen, also medial, was es halt damals gab, ist natürlich nicht mit heute vergleichbar, ja.
Aber es war halt nochmal eine andere Attraktion. Wir haben ja schon in anderen Folgen darüber gesprochen, dass das Skispringen früher als sehr große Attraktion gesehen wurde. Nicht unbedingt als die Sportart schlechthin, sondern man hat halt Leuten beim Springen zugesehen. Man wollte Show, man wollte unterhalten werden sozusagen und dann eine Schanze hinzustellen, wo man damals noch, keine Ahnung, unter 100 Meter gesprungen ist. Plötzlich kann man 120, 130 Meter springen, war halt für die Leute auch wieder eine Riesenattraktion, wo die Leute auch hingegangen sind. Und das ist letztendlich perfekt für diese Sportart gewesen, die halt noch populärer zu machen, indem man halt den Leuten noch mehr Attraktion bringt.
Genau. Den Zug haben sie dann auch weitergeführt. Also insgesamt wurde dann ja, es ist 1953, also kurze Zeit später, ist ja die erste Vier-Schanzentournee dann auch ins Leben gerufen worden oder überhaupt diese Wettkampfserie Vier-Schanzentournee. Sepp Weiler wurde damals auch Fünfter, also auch hier nochmal zu sehen, dass wir hier wirklich über Leute reden, die ganz weit vorne mit dabei waren. Also es gab noch keinen Weltcup, es gab keine Vier-Schanzentournee. Also das ist eine ganz andere Zeit als das, was wir heute kennen. Das muss man sich immer vor Augen führen, ja. Mit welcher Leidenschaft da auch dran gegangen wurde, zu sagen, ich will das jetzt und wir bauen jetzt eine Schanze. Das ist wirklich irre. Genau, gleiches ist mit Toni Brutscher. Diesen Mann muss man auch nochmal ganz separat erwähnen, denn auch die persönlichen, den persönlichen Rucksack sozusagen, den jeder mitgebracht hat, der war natürlich viel, viel schwerer als das, was wir heute kennen. Toni Brutscher wurde im Krieg damals sehr schwer verletzt. Man hat ihm gesagt, er wäre gelähmt, er würde für immer gelähmt bleiben. Und er hat gesagt, nein, sehe ich nicht ein oder dem beuge ich mich nicht einfach so. Und hat sich dann zurückgekämpft und ist dann also schon 1946 zum ersten Mal wieder von der Schanze gesprungen. Ja. Also auch das ist natürlich immens, was man da auch an Leistung anerkennen muss.
Auf jeden Fall.
Genau, gerade Toni Brutscher war auch jemand, der dann über die 50er Jahre hinweg eigentlich immer solide, gute Ergebnisse geliefert hat. Ist vielleicht also den ganz aller dollen Durchbruch hat er vielleicht nicht geschafft, aber trotzdem wirklich auch in den 50er Jahren den mitgeprägt in das Skispringen im Westen. Ja. Gleichzeitig hatten wir dann in dem Ostteil des Landes andere Pioniere, möchte ich mal sagen, die für ihren Teil oder auch einen gewaltigen Teil dazu beigetragen haben, dass das Skispringen so ist, wie es heute immer noch ist. Und fast noch ein bisschen mehr so vom Gefühl, wie ich finde. Und da ist ein Name zu nennen. Wir haben ihn schon mal genannt. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, in welchem Kontext. Wir haben ihn schon mal genannt. Aber genau. Und jetzt noch mal, weil einfach diese Leistung so groß ist, dass ihr jetzt wirklich jetzt diesen Namen müsst ihr euch merken und huldigen. Und zwar ist das Hans Renner.
Ja, genau. Der nämlich das Mattenspringen letztendlich auch ins Leben gerufen hat, also es möglich gemacht hat, dass man auch im Sommer springen kann. Haben wir schon in unserer Sommerskispringen-Folge drüber gesprochen. Das aber jetzt nochmal in dem Kontext zu hören, macht das Ganze halt noch krasser, weil er nicht nur der Erfinder dieser Mattenspringen war, sondern er war selbst auch Athlet, war ja nachher auch Trainer und so weiter. Also aber auf Seite der DDR letztendlich. Also man hat wirklich zwei deutsche Teile gehabt, aus dem jetzt letztendlich super viel rausgekommen ist, was für heutzutage Skispringen so, so wichtig ist. Und nicht nur Norwegen ist ein Pionier der Skisprunggeschichte, sondern auch deutsche oder DDR-Menschen haben richtig, richtig viel dazu beigetragen.
Ja, und gerade er insbesondere nochmal. Ja. Es ist eine sehr kuriose Geschichte, wie ich finde, denn wir reden über jemanden, der mit Anfang 30 selbst dann, also er war ja selber Skispringer, er hat dann aufgehört, also ist jetzt auch nicht ein bahnbrechend erfolgreicher Einzelathlet gewesen, wie das ja seltsamerweise bei den allermeisten Trainern der Fall ist. Die waren alle so mittelmäßige Skispringer, ehrlich gesagt, ja. Genau. Und aber sind mordsmäßige Trainer geworden. Das sieht man ja immer wieder, also auch nationenübergreifend, nicht nur was Deutschland angeht. Und so war es eben auch. Er hat quasi mit dem Karriereende wurde er praktisch direkt zum Nationaltrainer berufen der DDR, was ja auch irgendwie kurios ist, ja. Und hat dann die Leute trainiert, mit denen er quasi jetzt in Anführungsstrichen 2 Wochen früher noch gesprungen ist als Athlet. Das ist auch merkwürdige Dynamik irgendwie.
Ja.
Hat das gemacht, ist dann ein Jahr später mit seiner Mannschaft nach Falun gegangen zur Weltmeisterschaft. Das war voll der Reinfall, ja. Also das ging voll in die Hose, diese ganze Angelegenheit. Und ja, die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit würde vielleicht bedingen, dass man gesagt hätte, ah, das ist vielleicht nicht der richtige Mann, wir müssen da jemand Neues suchen. Er hat sich aber gedacht, das kann so nicht sein. Es muss jetzt irgendeine gravierende Änderung passieren und hat dann für sich entschieden zu sagen, wir müssen, wie soll man sagen, diese ganze Angelegenheit weit mehr professionalisieren, indem man nämlich durch Mattenanlagen in der Lage ist, im Sommer zu springen, sprich trainieren, ganz schlicht und ergreifend, im ganzen Jahr trainieren zu können. Zusätzlich war es dann also so, dass der Deutsche Sportausschuss sich entschieden hat, Wintersportschwerpunkte einzurichten. Das gab es vorher in diesem Ausmaß auch noch nicht. Man hat diverse Sportclubs gegründet, man hat Stützpunkte geschaffen, in denen Trainingsmöglichkeiten waren. Also man hat quasi diese gesamte Situation, diesen ganzen gesamten Sport einfach auf ein ganz neues Level gehoben. Teilweise wurden dann Athleten auch mal entlohnt für das, was sie da tun, ja, weil auch klar, von irgendwas muss ich natürlich leben, ja. Und das alles zusammen war halt ein absoluter Gamechanger letztlich.
Bis heute. Man sagt ja auch heute noch, dass die Athleten im Sommer geformt werden für den Winter. Also eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft fürs Skispringen, das Mattenspringen, damit man wirklich ganzjährig trainieren kann. Und ich glaube, das hat letztendlich dann auch die Wende gebracht. Auch für die DDR-Springer, dass es das gab und dass man es professionalisieren konnte.
Es hat sich relativ schnell dann gezeigt, dass das Ganze wirklich absolut super funktioniert. 1956, also schon 2 Jahre, nachdem eben der große Umbruch stattfand, gab es Olympische Spiele, in denen auch zwei der von Hans Renner betreuten Athleten dann auch unter die Top 10 gekommen sind. Also man halt konnte dann daran halt auch sehen, dass das Ganze auch international konkurrenzfähige Athleten hervorbringt, dieses gesamte System. Zu Hans Renner ist dann noch zu sagen, er hat bis 1970 den Job des Bundestrainers, also des DDR-Bundestrainers, weitergeführt. Also schien das, also insgesamt 16 Jahre, also schien das ja ganz gut gemacht zu haben.
Ja.
Und ist dann unglücklicherweise sehr plötzlich 1970 gestorben. Damit war es natürlich dann vorbei mit dem Bundestrainer. Ist nur 50 Jahre alt geworden, eigentlich viel zu früh gegangen. Und eine Legende des deutschen Skisprings, definitiv.
Ja, definitiv, ja. Aber er konnte halt auch viele Erfolge feiern, wenn man sieht, dass unter ihm zum Beispiel auch jemand wie Helmut Recknagel Erfolge gefeiert hat, wie sonst irgendwas, die DDR damals eigentlich die Vorzeigernation schlechthin war im Skispringen. Auch danach noch, ich denke, das hat ja auch Früchte getragen über Jahre danach noch, was er geleistet hat. Und da konnte die DDR ihm sehr, 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 sehr dankbar sein, was er geschafft hat. Und das blieb auch nach seinem Tod einfach noch bestehen und ein wirklich ganz besonders, was der geschafft hat. Alleine Helmut Recknagel, wenn man sich anschaut, was Helmut Recknagel alles gemacht hat bei der Vierschanzentournee. Die Vierschanzentournee 3-mal gewonnen für die DDR, Olympiasieger geworden, Weltmeister geworden und so weiter. Also innerhalb kürzester Zeit. Also der war ja auch nur, sage ich jetzt mal, von 57, 58 bis 1964 war der ja nur aktiver Athlet und hat so viel einfach geschafft. Der ist bis heute ja noch einer der größten Springer, deutschen Springer oder DDR-Springer. Und das ist letztendlich auch Hans Renner zu verdanken, dass er so tolle Erfolge gefeiert hat.
Absolut, absolut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Helmut Recknagel auch ein viertes Mal die Vierschanzentournee gewonnen hätte. wenn da nicht diese komische Geschichte mit diesem Flaggenstreik dazwischen gekommen wäre, was dazu geführt hat, dass die Athleten, also dass halt die ja, DDR-Athleten nicht teilnehmen durften und dann dementsprechend logischerweise auch keinen Sieg hat einfahren können. Aber er war zu dieser Zeit der absolut beste Skispringer, den man sich vorstellen konnte, und hat auch viele große Erfolge gefeiert, die auch in die Geschichte eingegangen sind. Also 1957 zum Beispiel als erster auf dem Holmenkollen, also als erster Nicht-Skandinavier den Sieg auf dem Holmenkollen zu feiern, der ja zu diesem Zeitpunkt, genau wie es heute auch immer noch der Fall ist, einen wahnsinnigen Stellenwert fürs Skispringen insgesamt hat. Ja,
Genau.
also das Norwegen, das Mutterland des Skisprings, der Holmenkollen, der zentrale Punkt, also es ist der heilige Gral dieser Sportart. Und Recknagel selbst sagt, dass das auch sein wichtigster Sieg war in der Karriere. Und er hat wirklich einen Haufen Siege hinterher noch eingefahren, einen haufen Medaillen mit nach Hause geschleppt und so weiter. Aber das war auch für ihn das Bedeutendste.
Und auch da, aber auch bei Olympia 1960 in Squaw Valley war er der erste Nicht-Skandinavier, der Olympiasieger wurde. Auch da hat er letztendlich das Ruder rumgerissen und war auch der erste Nicht-Skandinavier, der da gewonnen hat. Also er hat viele Meilensteine gehabt in seinem Leben und war auch dadurch, auch da wieder, weil er der erste Athlet sozusagen war, der im Sommer gesprungen ist, im Sommer trainiert hat, war er für viele ein Riesenvorbild einfach, weil man da gesehen hat, guck dir an, was der macht, müssen wir nachmachen, los. Heutzutage würde man den Influencer nennen, ne? Aber er hat viele inspiriert und viele auch geinfluenced damit, dass sie auch im Sommer dann gesprungen sind. Also auch er als Athlet ist immer ein Vor ist, sind immer Vorbilder und auch für andere Athleten. Und ich denke, er hat da auch viel zu beigetragen,
Auf
dass
jeden
sich das
Fall.
dann Wandel stattgefunden hat.
Ja, auf jeden Fall. Gerade, ich meine, man muss sich das überlegen, dreimal hintereinander die Vierschanzentournee zu gewinnen. Also das war ja damals nicht leichter, als es heute ist, ne? Und was für eine immense Leistung das einfach war.
Und wenn man das
Da
halt
war
jetzt
auch
auch, sorry, wenn man das jetzt auch mit den deutschen Springern vergleicht, zu der Zeit, sieht man auch, was für eine Riesenerrungenschaft das Mattenspringen und so weiter in der DDR war, weil die Deutschen konnten zu der Zeit nicht so wirklich mithalten. Zum
Die
Beispiel
Westdeutschen, genau.
die
Ja, das
Westdeutschen,
stimmt.
genau. Max Bolgert ist das beste Beispiel. Oberstdorfer hat auch in Oberstdorf gewonnen, wird ja heute noch gesagt, ach ja, so und so viele Jahre nach Max Bolgert und so weiter.
Stimmt.
hat dann 1959, 60 die Vierschanzentournee gewonnen. Und ja, war aber dann halt auch, das war ja das mit dem Flaggenstreit letztendlich. Das war das eine Jahr, wo dann die DDR-Springer nicht mitspringen konnten. Ja, wenn man jetzt böse ist, kann man sagen, ja, er hat es halt geschafft, weil viele der ostdeutschen und auch osteuropäischen Nationen nicht dabei waren, hat das gewonnen. Weil, wenn man sich das alles anguckt, die westdeutschen Mannschaft war nicht so weit entwickelt wie die ostdeutsche Mannschaft. Das muss man ganz klar sagen.
Ja, definitiv. Also das muss man wirklich ganz neidlos anerkennen, dass das so ist, denn wir haben ja nicht nur im Osten nicht nur mit Helmut Recknagel einen gehabt, der ja bis heute einer der erfolgreichsten überhaupt ist, sondern es gab ja noch auch andere Namen, die gerade Harry Glass beispielsweise, die durchaus auch wirklich wahnsinnige Erfolge gefeiert haben.
Auch
Ein
danach viele.
bisschen, ja, ein bisschen vor, oder es zerspielt sich alles so in diesem gleichen Zeitraum ab, also so Mitte der 50er, Ende der 50er Jahre. Meister geworden, damals DDR-Meister geworden. Dahinter kam dann schon der junge Helmut Recknagel, also der hat sich ja dann so ein bisschen die Mannschaft reingedrückt, in der schon Athleten waren, die zusammen mit Hans Renner und beispielsweise auch Werner Lesser schon wirklich ganz weit vorne waren und auch auf jeden Fall absolut erfolgreich gewesen sind, ja.
Und es ging ja nahtlos weiter. Nach Helmut Recknagel war es Dieter Neuendorf, der auch 65, 66 dann die Vierschanzentournee mit 3 Siegen gewonnen hat. Dann hat man Horst Queck, Rainer Schmidt. Also es sind viele, auch Hans-Georg Aschenbach, auf den wir auch jetzt noch mal näher eingehen. Das sind Namen gewesen in der DDR, die auch ganz, ganz große Erfolge gefeiert haben. Wobei man dann halt, wenn man auf die westdeutsche Seite gesehen hat, da niemand aufgetaucht ist letztendlich, was sehr, sehr schade ist. Und ich glaube, das zeigt halt auch, dass das, was Hans Renner gemacht hat, einfach sehr, sehr wichtig war und die DDR-Springer Pioniere in dem waren, was sie gemacht haben, einfach. Und das muss man neidlos anerkennen.
Absolut, absolut. Wie du schon gesagt hast, Hans-Georg Aschenbach, der dann in den 70er Jahren dazu kam, das ist natürlich jemand, der auch weit über das Skispringen hinaus bekannt wurde. Mhm. Wenn man seine Statistik sich betrachtet, dann ist er auch erstmal da und denkst, alter Vater. Also innerhalb von 5 Jahren, 6 Jahren, alle möglichen, also jedes Mal Gold alles abgeräumt bei den DDR-Meisterschaften, Skiflugweltmeister geworden, bei den Skisprungweltmeisterschaften Gold abgeräumt. Es gab ja bevor der Weltcup eingeführt wurde, das war 1979, meine ich, gab es ja quasi als, um so die Weltbesten zu sortieren, in Anführungsstrichen, gab es ja die Weltrangliste. Das heißt, er hat also dann in 2 Jahre in Folge hat er die Weltrangliste des Skisprings angeführt. Er hat die Wischanzunie gewonnen, Olympia, bla. Also man kann wirklich dessen Haufen aufzählen, was Hans-Georg Aschenbach geleistet hat, sportlich. Mhm. Was über das hinausging, ist eine Sache, die dann kurz vor der Wende passiert ist. Er ist nämlich damals 1988 geflohen aus dem Osten. Ist, beziehungsweise war dann in Hinterzarten für ein Sommerspringen und ist einfach nicht mehr zurück. Ja, gibt es ja ganz oft diese Geschichten, wie Leute dann vom Osten in den Westen gekommen sind. Was er gemacht hat, war dann nämlich im Anschluss als eigentlich erster Athlet oder auf jeden Fall einer der ersten Athleten mal intensiv darüber zu berichten, wie das eigentlich so abgelaufen ist in der DDR zum Thema Doping. Hm. Das ist ja auch eine große Sache, die das ist ja bekannt über alle möglichen Sportarten hinaus. Also da ist, glaube ich, Skispringen eine der Sportarten, die dopingtechnisch, würde ich jetzt fast mal behaupten, noch am wenigsten betroffen sind. Allein dadurch, dass, was willst du groß dopen? Ja. Er selbst hat zugegeben, dass er auch Dopingmittel genommen hat. Ein Hormon, was den Muskelwachstum anregen soll, also für schnelles Muskelwachstum sorgt. Insofern sind natürlich dann diese Erfolge wieder in einer gewissen Relation zu betrachten. Aber diese ganze Geschichte, also dieser Leak zu sagen, hier so und so läuft das da übrigens im Osten, das war natürlich ein Paukenschlag insgesamt, ja.
Also sich das zu trauen, was gegen die DDR zu sagen, ist genauso, kann man auch wieder vergleichen, wenn russische Sportler was gegen Russland, gegen das Staatsdoping in Russland sagen. Also ist halt auch sehr, sehr gefährlich für die Athleten. Also das ist, kann sehr, sehr schwierig enden für die Athleten. Deswegen umso heftiger, dass er da rausgegangen ist und gesagt hat, so ist es und das ist passiert. Also
genau, also auf jeden Fall wahnsinnig hoch anzurechnen. Meiner Meinung nach ist das sehr couragiert, weil es werden ja, es hat ja Tausende, Zehntausende betroffen. Und ja, wie viele davon haben sich tatsächlich hingestellt und haben gesagt, Leute, ne, ihr müsst mal gucken, was da abgeht. Im Zuge dessen habe ich so ein bisschen mich mal mit dem Thema Doping im Skispringen auseinandergesetzt. Das ist aber schnell abgehakt, weil es gibt eigentlich praktisch, also es gibt ihn.
Einen.
Ja, es gibt Dimitri Vassiljev, der ja damals auch ich meine, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, was genommen hat, um
Abführmittel.
Gewicht, ja, irgendwie Abführmittel, irgendwie sowas, genau. Gell, um Gewicht zu reduzieren.
Lustigerweise habe ich in der Schule, in der, keine Ahnung, wie vierten Klasse mal ein Referat über Skispringen und Doping gehalten. Da war halt Dimitri Vassiljev eigentlich der Einzige, den ich da nennen konnte. Aber,
super Thema.
Aber ich fand es echt interessant, weil man merkt einfach, dass Skispringen schwierig ist zu dopen. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, an deinem Gewicht zu spielen, so ein bisschen, damit du halt leichter bist. Und das hat er versucht, geschafft. Ist halt aufgeflogen, aber sehr interessant.
Ja, also es gibt offiziell ein paar mehr Fälle noch, die aber alle zurückzuführen sind letztendlich auf, also einer hat gekifft, der andere hat Koks genommen, das ist aber ich meine, das fällt zwar unter Doping, aber das ist ja jetzt kein Doping, das ist halt was anderes. Ja. Aber jetzt tatsächlich, außer jetzt Aschenbach und Vassiljev, ist jetzt keiner wirklich so großartig bekannt. Ich meine, einen, glaube ich, habe ich noch irgendwo gesehen, aber auch ein Name, der mich jetzt, also ist mir jetzt auch nicht im Gedächtnis geblieben, kein so großer Name. Gut, was natürlich jetzt mit den anderen Athleten der DDR gewesen ist, ob da jetzt auch irgendwie einer oder nicht, das wissen wir natürlich alles nicht. Ich
Nee.
persönlich bin der Meinung, dass zum Skispringen so vieles dazugehört, dass du selbst wenn du nachhilfst mit irgendwas, auch nicht jetzt unbedingt die Weltspitze klimmen kannst. Das glaube ich
Nee,
einfach nicht.
das stimmt. Also
Sonst würde es, sonst hätte es schon irgendeiner gemacht, ganz
also
ehrlich.
das Einzige, wo es letztendlich hinführen könnte, wäre Materialdoping. Also dass mit Material so ein bisschen, ne, gefeilscht wird, sage ich mal so. Das ist jetzt auch noch nicht mal so weit hergeholt, weil manche versuchen schon so ein bisschen. Das ist jetzt nicht böse, also dass die das jetzt irgendwie vorsätzlich machen. Die wollen sich ja auch weiterentwickeln und so weiter. Aber ich denke, man kann beim Skispringen am meisten übers Material machen. Aber wie du sagst, dafür muss man aber trotzdem gut sein. Also das Material kann so gut sein und so gedopt sein, wie man will. Wenn die Technik nicht stimmt, hilft auch gut gedoptes Material nichts. Aber ich denke, das ist das Einzige, was die Schwachstelle im Skispringen sein kann, was Doping in Anführungszeichen angeht, dass man es mit Material oder so macht. Aber auch das fällt ja auf.
Das fällt auf und seit es auch diese neue, also so neu ist die Regelung ja gar nicht mehr, aber dieses, die Länge der Ski in Relation zu setzen mit dem
Dem
Gewicht.
I.
Seither hat sich ja auch dieses absolut dünn und leicht zu sein ja auch in gewissem Maße relativiert. Also auch da hast du, schneidest du dir letztendlich ins eigene Fleisch. Wenn du einfach immer weniger wiegst, hast du auch keinen großen Vorteil mehr. Also ich glaube tatsächlich, dass Skispringen halbwegs oder ziemlich dopingsicher eigentlich ist.
Ja,
Glaube ich, denke ich.
mehr oder weniger, ja, auf jeden Fall. Also wie
Ja,
gesagt, so
genau.
dopen auf keinen Fall mit irgendwelchen Aufputschmitteln oder so bringt halt nichts, wenn
Nee.
überhaupt. Und das ist halt auch schwierig, ist halt Material. Aber wie gesagt, da wird ja auch, man kann nicht mit dem Anzug, kann man auch fast nichts machen. Es wird genau geguckt, jetzt sogar mit Lasertechnik und so weiter. Also ist auf jeden Fall schwierig.
Genau. Das ist das Schöne daran, denn alles, was danach kommt an Erfolgen oder auch davor kam, meiner Meinung nach an Erfolgen, kann man immer auch als solche betrachten und tatsächlich dem Athleten zuschreiben und nicht. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Hans-Georg Aschenbacher ohne irgendwelche komischen Wachstumshormone ein hervorragender Athlet gewesen wäre. Und insofern schmälert das für mich das jetzt nicht, aber das ist natürlich eine rein emotionale Bewertung. Es ging im Grunde genommen gerade in der DDR in den 80er Jahren auch schon wieder Schlag auf Schlag weiter. Denn da ist dann, nachdem man eben mit Helmut Recknagel und Hans-Georg Aschenbach schon zwei hatte, die die absolute Weltspitze gebildet haben, kam der dritte, die dritte
Nämlich.
Legende, muss man eigentlich sagen, die das Skispringer DDR hervorgebracht hat. Ein großer Name, auch immer noch einer, der als der erfolgreichste Skispringer überhaupt aller Zeiten gehandelt wird. Je nachdem, wie man es bemisst und wie man das Ganze dann einsortiert. Nämlich ein gewisser Jens Weißflog.
Der Floh vom Fichtelberg.
Korrekt.
Ja, also da, zu dem kann man auch ganz viel sagen, einfach weil er hat das Skispringen auch sehr, sehr geprägt und hatte heftige Erfolge einfach über Jahre hinweg. Hat ne mit 19 Jahren das erste Mal gewonnen, die Vierschanzentournee 83-84, und wiederholte das sogar ein Jahr später nochmal. Hat sowohl im Parallelstil als auch im V-Stil ist er gesprungen und so weiter. Also er war einer
Ja,
der größten Pioniere des
stimmt.
Skispringens. Und ja, wer kennt ihn nicht, wer hat nicht mitverfolgt? Auch wenn man noch ein bisschen jünger ist, kennt man Jens Weißflog und die Geschichte von Jens Weißflog. Und
Ja. Genau. Selbst wenn man sich nicht so detailliert, glaube ich, mit Skispringen beschäftigt, weiß man trotzdem, dass das einer dieser Namen ist, die mit, weiß ich nicht, Boris Becker, Michael Schumacher irgendwie so in einer Reihe stehen. Also wirklich eine der absoluten Sportgrößen. Das Interessante dieser Ära, da bin ich manchmal ein bisschen traurig drum, dass ich nicht vielleicht doch 10 Jahre älter bin, aber auch nur in dem Hinblick. Denn es ist ja nicht nur Jens Weißflog gewesen, sondern es war ja quasi, er hat sich ja ein Dauerkonkurrenzkampf geliefert mit dem anderen großen, größten Skispringer, den es je gab, nämlich mit Martinü kennen. Und diesen Battle der Giganten, das glaube ich, hätte ich schon irgendwie gerne mal so live mitgekriegt.
Ja, auf jeden Fall. Was man auch noch zu Jens Weißflug sagen kann, ist, er war einer von den fünf, oder er ist einer der fünf Springer, die bei den vier wichtigsten Wettbewerben gewonnen haben. Also Vierschanzentournee, Olympia, WM und Gesamtweltcup. Und das innerhalb kürzester Zeit, denn es war in der Saison 83, 84. Muss man
Wahnsinn.
sich mal reinziehen. Damals war es ja
Ja,
auch noch so, dass wenn
absolut.
man Olympiasieger geworden ist, auch Weltmeister geworden ist. Deswegen war das noch mal ein bisschen. Aber egal, egal.
Trotzdem, steht
Trotzdem.
ja trotzdem im Geschichtsbuch
Genau.
so drin.
Ja,
Ne?
genau.
Genau. Vor allen Dingen, was ja auch absolut kurios ist und absolut auch nochmal diese Weltklasse dieser Person zeigt, ist, dass er ja im Abstand von über 10 Jahren jeweils die Vierschanzentournee gewonnen hat.
Ja.
Das muss man ja mal, das muss man sich ja mal reinziehen, wie das. Also,
Wie
das
lange,
ist
ne?
der Hammer, ja.
So lange in der Weltspitze zu sein, ohne große Einbrüche zu haben, ohne große Verletzungen
Ja.
zu haben und so weiter.
Ja.
Und dann halt auch noch über die Wände hinaus das Ganze noch weiter zu halten. Also, heftig.
Ja, also das ist schon, das ist wirklich eine Riesenleistung und er trägt also nicht zu Unrecht den Titel oder als einer der von wenigen Athleten den Titel bester Skispringer aller Zeiten. Ich glaube, da kann man sich auch darauf einigen, dass das zumindest für alle irgendwie in die Top 3 reingehört, definitiv, weil das musst du auch erstmal nachmachen und ich bin fast der Meinung, dass das heutzutage eigentlich kaum mehr möglich ist, es
Nee.
so zu wiederholen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Man sieht es ja alleine schon daran, dass er immer noch unter die und auf Platz 6 der besten Skispringer aller Zeiten ist. Nach Schlierenzauer, Nyken, Stoch, Malech und Ahon ist er immer noch auf Platz 6. Und das,
Ich
obwohl
glaube,
er
da
schon.
wird die Weltcup-Siege werden da, glaube ich, gezählt, ne?
Genau, er hat 33
Genau, ja.
Weltcupsiege. Er ist immer noch
Ja.
unter den Top 6. Obwohl er schon vor 30 Jahren sozusagen seine Zeit war, 20 Jahre,
Passt
sage ich
ja.
jetzt mal,
Ja.
zeigt halt auch, kein, also es kamen
Ja.
zwar andere nach, aber trotzdem ist er unvergleichbar und hat einfach große Dinge geschafft.
Genau, ja. Und das in zwei Systemen. Das muss nochmal erwähnt werden, denn er hat ja seine Karriere gestartet als DDR-Athlet, ganz normal in Anführungsstrichen. Dann hat sich die politische Situation geändert. Deutschland war nicht mehr geteilt, hat sich wieder vereinigt. Das hat für alle große Nachwirkungen gehabt und natürlich auch für den Sport und fürs Skispringen. Und an diesem Punkt, einer der Hochzeiten des Jens Weißflog, beenden wir diese Folge jetzt und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn es nämlich weitergeht mit allem, was nach der Wende passiert ist, wie sich das Skispringen dahingehend entwickelt hat. Ja, liebe Anna, das war doch schon mal sehr
Das
spannend.
war's. Wow. Also, das ist echt vollgepackt. Gut, dass wir drei Folgen machen. Damit
Auf
auch
jeden
wirklich
Fall.
jeder genannt wird. Also es ist ganz, ganz wichtig, keinen auszulassen, der wirklich viel fürs deutsche Skispringen getan hat, auch fürs generelle Skispringen. Und ihr werdet sehen, in den nächsten Teilen geht's weiter mit ganz, ganz großen Namen. Und wir freuen uns sehr drauf, euch diese
Ja.
Namen zu nennen und die Geschichten dazu zu erzählen. Und wir hoffen sehr, dass ihr beim nächsten Teil auch einschaltet.
Genau. Bis
Bis
dann.
dann.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.